Deutschlandfunk Nova. Update.
To jest koniec trójpodziału władzy, koniec demokracji w Polsce.
Das ist das Ende der Demokratie, das Ende der Gewaltenteilung in Polen.
Die Opposition in Polen ist entsetzt. Mal wieder, muss man fast sagen. Wenn die Regierungspartei mit ihrer Justizreform durch ist, kann sie unliebsame Richter am obersten Gerichtshof einfach in den Vorruhestand schicken. Das hieße Bye-bye Gewaltenteilung in Polen. Darum geht's im Update zuerst. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Kurz vor der Sommerpause ist die polnische Regierungspartei PiS noch richtig aktiv geworden. Mit zwei Gesetzen will sie die Justiz weiter umkrempeln. In Nummer 1 geht es darum, wer Richter am obersten Gericht wählen darf. Hier soll in Zukunft das Parlament mehr zu sagen haben, also de facto auch die Regierungspartei. Justizminister Zbigniew Ziobro nennt das einen Schritt hin zu mehr Demokratie und vergleicht das bisherige Entscheidergremium mit einem Augiasstall, also einem Riesensaustall.
Es besteht kein Zweifel daran, dass das polnische System der Richterberufung extrem undemokratisch ist. Wir berufen uns auf den demokratisch artikulierten Willen, diesen Augiasstall auszumisten. Die Demokratie ist die Antwort auf pathologische Klickenbildungen. Nur so bekommen wir Richter, für die wir uns hinterher nicht schämen müssen.
Die Regierungspartei PiS argumentiert so: Parlament und Regierung sind ja demokratisch gewählt, also ist es auch demokratischer, wenn sie über die Richter entscheiden. Bei ihrer Neuerung bezieht sich die Partei auch auf Deutschland. Hier werden die Richter am Bundesverfassungsgericht nämlich auch von Bundesrat und Bundestag bestimmt. Allerdings mit Zweidrittelmehrheit, und die Richter werden auf 12 Jahre ernannt, sodass sie idealerweise zur Zeit verschiedener Regierungen ins Amt gekommen sind, wie auch in den USA. Und nur mehr Einfluss bei der Ernennung reicht der polnischen Regierung offenbar nicht. In ihrem zweiten Gesetz will sie festlegen, dass alle Richter am obersten Gericht quasi gefeuert werden, bis auf die, für die der Justizminister Ausnahmen festlegt. Kritiker sagen, das Gericht soll mit Regierungsfreunden gefüllt werden. Das oberste Gericht werde zur Marionette der Regierung, meint etwa Bürgerrechtler Krzysztof Izdebski.
Ich fürchte, dass die PiS hier die Büchse der Pandora aufgemacht hat und wir sie nie wieder schließen können. Auch für folgende Regierungen stellt das Gesetz eine große Versuchung dar, die Gerichte von Fall zu Fall zu beeinflussen.
Die Opposition spricht vom Anfang einer Diktatur. Auch von EU-Seite kommt Kritik, etwa aus dem Parlament. Die Kommission will kommende Woche über Polen sprechen. Bundesjustizminister Heiko Maas sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die EU könne nicht tatenlos zusehen. Für Sanktionen braucht es aber Einstimmigkeit im EU-Rat. Und Ungarn hält Polen hier die Treue. Seit letztem Jahr läuft außerdem ein formelles Rechtsstaatsverfahren gegen Polen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz wird über die Pläne der polnischen Regierung gestritten. Dr. Bashir meint bei tagesschau.de, immerhin hat die PiS die Wahl gewonnen und hat vor der Wahl kein Geheimnis aus ihrer Haltung gemacht. Es scheint also in Polen wie auch zuletzt in anderen Ländern viele Wähler zu geben, denen starke Männer mit demokratisch fragwürdigen Ideen als attraktiv erscheinen. Raphael Kubelik sieht das auf Facebook ähnlich und ärgert sich über ausländische Politiker und Medien. Polen hat gewählt, und wenn sie etwas anderes wollen, sollen sie die Regierung nächstes Mal abwählen. Was mir nur unheimlich auf den Zeiger geht, sind diese ständigen Belehrungen durch die Merkel-Regierung und die bundesdeutsche Hochleistungspresse. Ereb Makar meint bei tagesschau.de, dass sich die anderen EU-Staaten sehr wohl einmischen dürfen. Polen hat sich mit dem Beitritt zur EU auf deren AGB eingelassen und hat sie entsprechend zu befolgen. Da gehört Rechtsstaatlichkeit mit dazu, und deshalb geht es uns als Mitglieder derselben Gemeinschaft sehr wohl etwas an, wenn die polnische Regierung versucht, die Gewaltenteilung abzuschaffen. Und Justin Orban fordert bei Spiegel Online Konsequenzen. Wenn die Europäische Union nicht weiter an Glaubwürdigkeit einbüßen will, wird es Zeit, hier mal klare Kante zu demonstrieren.
Was sonst noch wichtig war?
Nach viel Streit um die Luftwaffenbasis in Schirlik werden deutsche Soldaten von da abgezogen. Das heißt aber nicht, dass damit der Streit aufhört. Jetzt deuten sich Probleme um die türkische Basis Konya an. Da sind AVAX-Aufklärungsflugzeuge der NATO stationiert. Zur Besatzung gehören auch Soldaten der Bundeswehr. Geplant war, dass 7 Bundestagsabgeordnete am Montag dorthin reisen. Die Türkei hat den Besuch nach Angaben der deutschen Presseagentur aber untersagt. Wegen des Zustands der deutsch-türkischen Beziehungen müsse der verschoben werden. französischer Nationalfeiertag mit hohem Besuch. US-Präsident Donald Trump war als Ehrengast bei der Militärparade dabei. Anlass: Vor 100 Jahren sind die USA in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron startete eine Art Charmoffensive in Richtung Trump. Nach einem Abendessen im Eiffelturm gestern sagte er heute:
Wir haben auch sichere Alliierte gefunden, Freunde, die uns zur Hilfe gekommen sind. Die USA zählen dazu. Darum wird uns niemals etwas trennen.
Rien ne nous séparera jamais.
In den Gesprächen der beiden ging es angeblich auch um strittige Themen wie Freihandel und Klimaschutz. Fast 1000 Kilometer weiter südlich in Nizza ist die Stimmung heute nicht zum Feiern. Dort wird in einer Trauerandacht an die 86 Menschen erinnert, die vor einem Jahr von einem Attentäter getötet wurden. Auch diese Frau, die in der Nacht als freiwillige Helferin gearbeitet hat, ist dabei.
Das ist ein sehr besonderer Tag für uns, natürlich. Und es wird auch immer einer bleiben. Wir sind alle tief in unseren Herzen verletzt. Und leider wird das andauern. Und
malheureusement, c'est quelque chose qui va perdurer.
Wer in Zukunft in die USA reisen will, muss wahrscheinlich bald damit leben, dass die Behörden da noch mehr über einen wissen wollen als bisher schon. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet über eine Mitteilung des Außenministeriums an die US-Botschaften. Die Heimatländer sollen für Visumsantragsteller vorab mehr Infos an die USA rausgeben, und zwar, Zitat, jede Art von Identitätsinformationen. Dazu gehören zum Beispiel biometrische Daten wie Fingerabdrücke. Länder, die sich weigern, sollen bestraft werden, etwa mit Einreiseverboten. Er durfte nicht in einem freien Land sterben, wie er es sich gewünscht hatte. Nach dem Tod von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo muss sich China viel Kritik gefallen lassen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zum Beispiel hat China aufgefordert zu klären, ob die schwere Erkrankung von Liu hätte früher erkannt werden können. In China wird man von Kritik aus dem Ausland wenig mitbekommen. Für chinesische Staatsmedien gilt eine Nachrichtensperre. Speziell für ausländische Medien gab die behandelnde Chefärztin eine Erklärung ab.
Am Schluss sprach er vor allem mit seiner Frau und hat sich von ihr verabschiedet. Er hat ihr gewünscht, lebe gut weiter.
Lebe gut weiter, ob das unter Hausarrest so gut möglich ist? Appelle aus Deutschland und den USA, jetzt wenigstens seine Frau Liu Xia ausreisen zu lassen, hat China als Einmischung zurückgewiesen. Der Nobelpreisträger Liu hat sich immer für Demokratie in seinem Heimatland eingesetzt. 80% pünktliche Fernzüge. Das wollte die Deutsche Bahn schon letztes Jahr schaffen, hat nur ganz knapp nicht geklappt. Damit die Verspätungen in Zukunft noch weniger werden, gibt es jetzt eine neue Abteilung bei der Bahn. Sie soll vor allem schauen, dass weniger Züge wegen Baustellen zu spät kommen. Laut der Bahnführung sind bisher 15 Fachleute in der Abteilung. Bis Jahresende sollen es mehr als 100 sein. Baustellen gibt es aktuell einige. Die Bahn investiert in diesem Jahr eine Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro, um das Schienennetz zu erneuern.
Was noch wichtig wird.
The clock is ticking.
Die Zeit rennt, sagt Michel Barnier, Chefunterhändler der EU für den Brexit. Insgesamt bleiben 1,5 Jahre, um die Details zu verhandeln, sagt er. Am Montag gehen die Gespräche weiter. Bis zum Herbst sollen dann Eckpunkte stehen, also auch der sogenannte Scheidungsvertrag. Ein kleines Entgegenkommen hat Großbritannien schon angedeutet. Laut einem Bericht der Financial Times steht in einem Brief an das britische Parlament, ja, das Vereinigte Königreich habe Verpflichtungen gegenüber der EU, auch nach dem Austritt. Barnier rechnet trotzdem mit einer Menge Arbeit.
The hard work starts now.
Und sonst in der Welt?
Nach dem Attentat am Tempelberg in Jerusalem hat die israelische Polizei den obersten muslimischen Geistlichen der Stadt, Mohammed Ahmed Hussein, festgenommen. Seine Familie hat bestätigt, dass er in der Altstadt abgeführt wurde. Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass er verdächtigt wird, dazu aufgerufen zu haben, die israelischen Absperrungen am Tempelberg zu durchbrechen. Bei einem Anschlag waren heute Morgen 2 Polizisten am Tempelberg getötet worden. 3 Attentäter hatten auf die Sicherheitskräfte geschossen und sie mit einem Messer angegriffen. Die Angreifer wurden auf der Flucht von der Polizei erschossen. Nach dem Attentat waren die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt erhöht worden. Der Tempelberg ist geschlossen. In Dubai gibt es jetzt spezielle Krankenwagen nur für Frauen. Das Projekt wurde von der Regierung ins Leben gerufen. Die Ambulanzen sind pink-weiß und ansonsten mit einem normalen Krankenwagen zu vergleichen. An Bord sind allerdings nur Sanitäterinnen. Die sind unter anderem auch auf Geburtshilfe, Gynäkologie und Kinderheilkunde spezialisiert. Hintergrund der speziellen Frauenambulanz ist, dass sich in dem muslimischen Land Frauen häufig gehemmt fühlen, wenn sie von männlichen Sanitätern behandelt werden. Die pinken Krankenwagen sind seit 3 Wochen im Bezirk Deira im Einsatz und weil die Resonanz so gut ist, soll das Projekt ausgeweitet werden. Die Krankenwagen sind nicht der einzige öffentliche Service speziell für Frauen. Schon seit 10 Jahren gibt es in Dubai auch einen Frauen-Taxi-Service. In vielen Teilen der Welt ist die Viruserkrankung Polio fast ausgerottet. Afghanistan aber ist eines der 3 Länder, in denen es immer wieder neue Fälle gibt. Eine nationale Impfkampagne soll dagegen wirken. In der Provinz Kandahar blockieren die Taliban die aber seit 3 Monaten. Denn die Kampagnenmitarbeiter gehen dafür von Haus zu Haus. Die Taliban befürchten, dass sie dabei spionieren und fordern, dass auch Taliban den Impfteams angehören. Der Leiter der Anti-Polio-Kampagne bestätigte, dass man jetzt mit den Taliban verhandle. Man bekäme über sie den Zugang zur Bevölkerung.
Wissensnachrichten.
Quecksilber. Das Zeug ist ziemlich giftig, wenn man es einatmet oder verspeist. Findet man manchmal in Fischen und auch in der Arktis. Warum da eigentlich, könnte man fragen. Da oben im Eis gibt es ja eigentlich nicht so viele Orte, wo Quecksilber herkommen kann. Anna Berling von den Wissensnachrichten, ein US-Forscher, hat jetzt die Antwort gefunden.
Ja, und er hat auch Quecksilber gefunden, und zwar in Pflanzen in der Tundra von Alaska. Freigesetzt wird es ja unter anderem in Kohlekraftwerken, bei der Zementproduktion und in einigen anderen Industriebetrieben, außerdem beim Goldschürfen. Von da gelangt das Quecksilber in die Atmosphäre und aus der Luft nehmen es die Pflanzen auf, die in der Tundra wachsen. Dass die Pflanzen in der Tundra von Alaska richtig viel Quecksilber aufnehmen, mehr als bisher gedacht, konnten der Forscher und sein Team anhand von Proben aus 2 Jahren zeigen. Und sie sagen, hochgerechnet auf die gesamte Arktis könnte in den Böden der Tundra 1/3 bis die Hälfte der gesamten Quecksilberbelastung weltweit zu finden sein.
Also eine ganze Menge. Das Metall kommt dann aus der Luft, aber wieso landet es gerade in Alaska?
Ja, das hat wahrscheinlich mit den klimatischen Bedingungen zu tun. Bei höheren Temperaturen und Sonneneinstrahlung, wie beispielsweise bei uns, hat es das Quecksilber schwerer, an den Boden zu kommen. Es bleibt eher in der Atmosphäre. Aber wenn es kälter ist, so wie in der Tundra, dann gelangt es bis in die Luft am Boden. Und genau wie CO2 nehmen die Pflanzen dann auch Quecksilber aus der Luft auf. In den Boden kommt das Quecksilber dann, wenn die Pflanzen ihre Blätter abwerfen oder eingehen. Obendrauf bilden sich dann wieder Eis- oder Schneeschichten auf dieser Art Kompost. Und das Quecksilber ist unter diesem Eis und Schnee gewissermaßen eingeschlossen, bis Tauwetter einsetzt. Dann gelangt es mit dem Schmelzwasser ins Meer.
Und Tauwetter ist ja gerade in Sachen Klimawandel wahrscheinlich was, was häufiger passieren wird. Also Problem, oder?
Ja, das ist wirklich ein Problem, wenn man bedenkt, welche Mengen Quecksilber in der Tundra lagern könnten. Denn das Zeug ist wirklich richtig giftig, hast du schon gesagt. Es schadet dem Hirn, den Organen, dem Immunsystem und damit im Meer unter anderem Walen, Fischen, Eisbären, Meeresvögeln und auch den Ureinwohnern, die sich noch von Jagd und Fischfang ernähren.
Wir bleiben bei Dingen, die eigentlich nicht unbedingt ins Wasser oder ins Meer gehören. In Japan will der Atomkonzern TEPCO verstrahltes Wasser aus der Atomruine in Fukushima ins Meer ablassen.
Konkret geht es Berichten zufolge um Wasser, das mit radioaktivem Tritium belastet ist. Alle anderen radioaktiven Isotope sind laut TEPCO vorher aus dem Wasser rausgefiltert worden. Und Tritium stellt danach für den Menschen nur ein geringes Risiko dar. TEPCO sagt außerdem, dass tritiumhaltiges Wasser auch in anderen Kernkraftwerken routinemäßig immer mal wieder ins Meer abgelassen wird.
Und die Bevölkerung sieht das genauso?
Da gibt es wenig überraschend Widerstand gegen diese Pläne. Vor allem die Fischer in Fukushima befürchten, dass die Aktion ihnen das Geschäft verdirbt. Das Problem ist natürlich nur, dass auf dem Gelände des Atomkraftwerks noch Millionen Liter von verstrahltem Grund- und Kühlwasser lagern. Und irgendwo muss dieses Wasser ja hin. Tatsächlich sehen offenbar auch die japanische und die internationale Atomenergiebehörde im Moment keine andere Möglichkeit, als das verhältnismäßig schwach belastete Wasser einfach abzulassen.
Für manche hat sich die Katastrophe von Fukushima 2011 ja schon fast so angefühlt, als wenn die Welt untergeht. Aber was passiert eigentlich, wenn die Welt wirklich mal untergeht? Ich hätte ja drauf getippt, dass wenn einer überlebt, dass das die Kakerlaken sind. Stimmt aber nicht so ganz.
Nee, nicht ganz. Forscher aus Oxford und Harvard haben Szenarien entwickelt, welche Lebewesen überleben, wenn beispielsweise Asteroide auf die Erde einschlagen oder es Strahlenexplosionen im Weltall gibt. Und sie schreiben in einem Fachmagazin, solange es zumindest die Sonne gibt, wird es auch Bärtierchen geben.
Also Bärtierchen, diese mini kleinen Meeresbewohner, die so ein bisschen aussehen wie Asseln?
Ja genau, die sind nicht mal einen Millimeter groß, heißen so, weil sie sich ähnlich tapsig bewegen wie ein Bär und sie können bis zu 30 Jahre ohne Nahrung auskommen.
Nicht schlecht.
Halten Temperaturen bis zu 150 Grad Celsius aus, sind also eher von der harten Sorte. Deshalb haben sie statistisch gesehen gute Überlebenschancen. Die Forscher sagen zwar, auf anderen Planeten könnte es auch noch andere Überlebenskünstler geben, aber solange das nicht klar sei, sei das Bärtierchen das robusteste Lebewesen, das es gibt.
Tja, also wir Menschen überleben die Apokalypse leider nicht, aber vielleicht tun's die Bärtierchen. Danke, Anna.
Wetter.
Wolken und Regen haben Deutschland heute Abend fest im Griff. Die können auch Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen mit sich bringen. Auch morgen kommt die Sonne dann nur selten raus und im Osten des Landes regnet's. Am Sonntag bleibt's im Norden so bei maximal 20 Grad. Der Süden hat mehr Glück mit Sonne und bis zu 27 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.